Jetzt habe ich die Hoffnung, dass sich einige Jugendliche das auf Kassette anhören, weil hier sind einige Sachen, die werden sehr, sehr wichtig jetzt für junge Menschen, aber für Ältere ist es nicht minder wichtig, weil es geht um das Thema, bitte, gern geschehen, es geht um das Thema, wir haben gestern schon angekündigt, das Thema Internetpornografie und überhaupt einiges wäre dazu sagen zu Sexualität und Internet. Es ist jetzt nicht gesagt, dass nur jüngere Leute da Probleme haben. Die Dunkelziffer, wenn man so sagen kann, ist erschreckend. Auch leider in christlichen Kreisen. Aber bevor ich das beginne, möchte ich was lesen, das als Einleitung eine kleine Andacht über den Psalm 101, Vers 3. Psalm 101, Vers 3, eine Bibelstelle, die ich schon vorgelesen habe in den letzten Tagen. Psalm 101. Vers 3 passt ideal zum Thema Fernsehen, Filme und Computer, Internet, YouTube und Co. Psalm 101, Vers 3. Ich lese schon von Vers 2. Ich will Acht haben auf untadeligen Weg. Wann kommst du auf mich zu? Ich will wandeln in Lauterkeit meines Herzens, im Inneren meines Hauses. Ich will mir nicht vor Augen stellen heillose Dinge. Das Tun der Abtrünnigen hasse ich. Es soll nicht an mir kleben. Ein verkehrtes Herz soll von mir weichen. Böses will ich nicht kennen. Nicht kennen und nicht kennenlernen. Zu diesem Vers, Teil des Verses, ich will keine heillosen Dinge ins Auge fassen. Schreibt ein Bruder, Richard Gregory, ich bin tief betroffen, wenn ich sehe, wie die Gläubigen der heutigen Zeit dem Bösen gegenüber derart desensibilisiert sind, also unempfindlich sind oder wenig empfindlich sind, dass sie an der Verderbtheit dieser Welt ohne irgendwelche offensichtlichen Schuldgefühle teilnehmen können. Es lassen sich verschiedene Gründe anführen, wieso dies so ist. Ein Grund mag sein, dass die Heiligkeit Gottes in unseren Predigten und anderen Veranstaltungen mangelhaft betont wird. Das haben wir gerade beim Frühstück geredet, einige Brüder. Wir hören viel über Gott als den, der unsere Schwachheiten versteht und mit uns leidet. Gott wird uns als der dargestellt, der uns so liebt, wie wir sind. Aber wir erfahren kaum etwas über den Charakter seiner Züchtigungen, die er anwendet, wenn wir mit unserem bestehenden Zustand zufrieden sind. Wir alle wissen um einen Gott, der die Sünden vergibt und unsere Missetaten von uns wegnimmt. Aber wir hören wenig über das gerechte Gericht Gottes, das die Unbußfertigen für eine Ewigkeit in die Hölle bringen wird. Alle diese positiven Begriffe von Gott sind wahr, aber für sich alleine genommen können sie eine Wahrnehmung von Gott erzeugen, die seine Heiligkeit, sein Gericht, seinen gerechten Zorn und seinen Hass auf die Sünde übersieht. Die andere Seite des Evangeliums zu ignorieren, bedeutet, die entsetzliche Konsequenz des Beharrens in der Sünde zu übersehen. Wir hören viel über die positiven Aspekte der Gnade, ohne dass ebenso auch die fordernde Seite der Gnade erwähnt wird. Titus Kapitel 2, Vers 11 heißt es, es erschien die Gnade Gottes, die allen Menschen Heil bringt und die uns erzieht, damit wir dem ehrfurchtslosen Wesen absagen und den weltlichen Lüsten und mit gesundem Sinn, mit Zucht, in Gerechtigkeit und mit rechter Ehrfurcht in der jetzigen Weltzeit leben sollten. Titus 2, Vers 11 und 12. Ich möchte betonen, dass die Aussage, der Gläubige ist erlöst von aller Gesetzlosigkeit, die positive Seite der Gnade ist, Vers 14, der sich selbst für uns gab, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit erlöse und sich selbst ein Volk reinige, das eifrig sei für gute Werke. Also ich möchte betonen, dass die Aussage der Gläubigen, es sei losgekauft oder erlöst von aller Gesetzlosigkeit, die positive Seite der Gnade ist. Der Gedanke, dass die Gnade ebenso den Gläubigen reinigt und ihn eifrig macht für gute Werke, bringt die Ablehnung von Gottlosigkeit und weltlicher Lust zwingend mit sich. Die Gnade gibt nicht nur, sie züchtigt auch, sie erzieht uns auch. Das ist jetzt Vers 12, oder? Die Gnade erzieht uns. Die Technik ist eine großartige Sache zur Förderung der Ausbreitung des Reiches Gottes. Sie ist aber ebenso fähig, sowohl die Verderbtheit des Menschen deutlich sichtbar vor Augen zu stellen, als auch die Akzeptanz dieser Verderbtheit zu erhöhen. Also, dass man diese Verderbtheit des Menschen akzeptiert. Das geschieht oft, wenn der Gläubige zum passiven Beobachter der Sünde in ihren verschiedenen Spielarten wird. Also durch die Technik kommt es so weit, dass der Mensch sich gewöhnt an Verderbtheit und das dann akzeptiert. Einfach, so ist es halt. Das will er hier einfach zeigen. Ständiges Beobachten von einer mit besonderer Faszination umgebenden Sünde macht unempfindlich. Unempfindlich in Bezug auf die schreckliche Natur der Sünde und ihre Konsequenzen. Wenn wir bereits den vielen verschiedenen Arten der Lasterhaftigkeit gegenüber unempfindlich sind, so können wir leicht zu einem Objekt von Satans Schlichen werden. Eine seiner Listen liegt im Gebrauch der Technologie, wie zum Beispiel beim Internet oder Videofilmen, die uns gefangen nehmen, sodass wir seinem Willen gehorchen, den Willen Satans gehorchen. 2. Timotheus 2, Vers 24, ein Knecht des Herrn soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, Böses mit Geduld ertragen, in Sanftmut die sich entgegenstellen, in Zucht nehmen, ob Gott ihnen etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus der Schlinge des Teufels, von dem sie gefangen genommen worden sind, um seinen Willen zu tun. Also dem Willen des Feindes. Er redet hier von Gläubigen. Gläubige, die gefangen genommen worden sind von Satan, um den Willen des Satans zu tun. Heute findet sich jedoch eine wachsende Zahl von Verkündigern, von Predigern, die sich von der nötigen Konfrontation des Gläubigen mit seiner Sünde wegbewegen und stattdessen eine Botschaft der Anpassung an die Weltlichkeit verkündigen, die jede Aufforderung zu heiligem Verhalten als Gesetzlichkeit brandmarkt. Also man sagt dann sehr schnell, wenn man dann irgendwas betont in der Schrift, ja, das ist gesetzlich. Es nimmt nicht Wunder, dass wir in einer solch freizügigen Atmosphäre viele moralisch gefallene Leiter finden, die dadurch den Dienst für den Herrn und besonders den Herrn Jesus selbst, dem sie vorgeben zu dienen, in Verruf bringen. Die Gemeinde braucht wirklich nichts dringender als die Erneuerung, die sie zurückruft zu einem Leben in Heiligkeit, zu einem Leben, das im Wissen um die Gegenwart und Auswirkung der Sünde geführt wird. Dass man weiß, die Sünde ist gegenwärtig und wir haben da zu kämpfen mit einer Tendenz in uns, mit einer Neigung in uns, die zum Sündigen hingeht. Weiter im Text, die Technologie ist hierbei nur ein Mittel. Sie macht sowohl das Gute als auch das Böse verfügbarer. Wie gesagt, nur ein Mausklick entfernt. Es geziemt sich für den Gläubigen, sorgfältig sein Herz zu bewachen und wirklich hingegeben zu sein, keine heillosen Dinge ins Auge zu fassen und nie zu vergessen, von aller Art des Bösen haltet euch fern. 1. Thessalonicher 5, Vers 22, von aller Art des Bösen haltet euch fern. Also ich finde das einen sehr wichtigen Artikel, sehr wichtige Gedanken hier von diesem Bruder. Ich will keine heillosen Dinge ins Auge fassen. Und gerade wenn wir jetzt Thema Internetpornografie nehmen, Ich habe gestern in der Nacht noch einmal einige Sachen da gelesen in dem Buch und ich habe mir gedacht, das kann ich nicht vorlesen. Das passt nicht. Das verschmutzt, allein wenn man das liest, was die betreiben. Das wage ich nicht. Es ist schrecklich, was alles geschieht über das Internet. Und das Schlimme ist, dass unsere Kinder ganz stark davon konfrontiert werden, ganz stark damit. Einige Sachen muss ich vorlesen, um ein bisschen zu zeigen, wie brisant das Thema ist. Sex ist der Suchbegriff Nummer 1 bei den Suchmaschinen. Wenn man die Häufigkeit, das kann man ja statistisch, ist das alles leicht feststellbar. Der Suchbegriff Nummer 1 bei den Suchmaschinen am Computer, im Internet. Das Durchschnittsalter bei der ersten Begegnung mit Internetpornografie liegt jetzt bei 11 Jahren. Ich dachte, ich lese nicht richtig. Einige Studien sagen, dass sie sogar bei 8,5 liegen sollen. Da hat eine Fußnote, vielleicht kann ich das noch kurz sagen, welche Studien das sein sollen. FamilySafeMedia.com, Pornografie. Das ist eine Internetseite. FamilySafeMedia.com. Laut einer Untersuchung, die in der Washington Post in Amerika zitiert wird, schauen sich derzeit über 11 Millionen Jugendliche regelmäßig Internetpornografie an. Das ist aber in Amerika. Also nicht in der Welt. In Amerika. 11 Millionen Jugendliche regelmäßig Internetpornografie. Aber das Schlimme ist, es ist leider nicht nur in der Welt so stark verbreitet, sondern leider auch unter Gläubigen. Geschieht das. Hier noch einige Zitate. Vielen Eltern war nicht bewusst, welche Macht diese sexuellen Bilder auf das sich noch in der Entwicklung befindliche Gehirn eines jungen Menschen haben, selbst wenn sie nur Nacktfotos sehen. Er spricht jetzt ein bisschen über das Gehirn, was im Gehirn geschieht. Der junge Mensch, das Gehirn ist in Entwicklung und wenn er jetzt mit solchen Dingen konfrontiert wird, dann hat das negative Auswirkungen auf das Gehirn. Die exzessive Nutzung von Videospielen und von Internetpornografie auf der Suche nach dem nächsten Reiz bringt eine Generation von risikoscheuen Männern hervor, die nicht in der Lage sind und nicht bereit sind, die Komplexität und die Risiken, die mit Beziehungen, mit Schule und mit der Arbeitsstelle im echten Leben einhergehen, auf sich zu nehmen. Also, die haben Schwierigkeiten im Leben, in der Schule, im Arbeitsplatz, mit Beziehungen überhaupt. Also, die werden beziehungsgestört. Weiter wurde berichtet, da in irgendeinem Literatur, die er hier konsultiert. Weiter wurde berichtet, dass junge Männer, die Hauptkonsumenten von Pornografie, durch die Digitaltechnik auf eine völlig neue Art verändert werden, die eine ständige Stimulierung verlangt. Diese zarten, sich noch in der Entwicklung befindenden Gehirne werden mit einem einzigen Mausklick durch Videospiele und Porno nach Bedarf in endlosen Variationen bedient. Das Gehirn wird also hier jetzt gereizt. Wir haben ja schon gesprochen vom Glückszentrum und von diesen Reizen. Die werden überreizt und dann braucht es immer stärkere Reize, um den gleichen Erfolg zu erzielen. Und so bringt es dann einen Menschen in sogenannte Pornosucht. Also es ist eine echte Sucht. Die Internetpornografie zielt jetzt aber auch auf weibliches Publikum ab, das sie in Chatrooms lockt. Ihr Ziel ist es, dass Frauen in diesen Chatrooms Beziehungen aufbauen, da Frauen mehr über Beziehungen zu erreichen sind, während Männer sich mehr auf Körperteile konzentrieren. Also Frauen sind auch von der Internetpornografie betroffen. Das geht aber auf einer anderen Schiene. Es geht über Beziehungen und über diese Beziehungen in diesen Chatrooms bekommt man die an die Angel. Was auch sehr interessant ist, er schreibt hier dann noch, vielen Pornosüchtigen ist nicht bewusst, dass vieles unecht ist. Also die denken, was sie sehen, sei echt, aber das ist nicht echt, es wurde, ja, ich muss es da, jemand erzählte, er spricht hier von einem Patienten, der depressiv war und Internet-Pornosüchtig war. Er erzählte mir aus seinem Leben und seiner Jugend in Hollywood, wo er der Sohn eines Herausgebers von pornografischen Zeitschriften war. Sein Vater erlaubte ihm, sich ungehindert in der Pornoindustrie aufzuhalten, während Fotos aufgenommen und bearbeitet wurden. Und er verriet mir viel über die inneren Geheimnisse dieses Geschäfts. Am interessantesten fand ich, dass die Pornobilder, die man in einer typischen Zeitschrift findet, nie echt sind. Sie werden verändert, angepasst, verbessert, Makel werden entfernt, gewisse Körperteile verkleinert, Körper verschönert. Das alles, damit die Fotos Perfektion in jeder Hinsicht darstellen. Jedes Bild ist ein Fantasieprodukt, nicht Realität. Man muss sich vorstellen, was hier alles gemacht wird mit der Technik. Übertriebene Schönheit ist einer der zerstörerischen Aspekte der Pornografie und eine einzig große Lüge. Man hat dann so Schönheitsideale, Körperformideale, die gibt es gar nicht. Also die Barbie-Puppe ist ja so ein Beispiel, oder? Die gibt es gar nicht, solche Frauen wie die Barbie-Puppen. Das ist unmöglich. Ja. Sind natürlich total auf das Sexuelle aus, die Barbie-Puppen. Das sind sich die Eltern, die Kinder mit Barbie-Puppen spielen lassen, oft gar nicht bewusst. Sind voll auf das aus. Bei dem kleinen Kind Kinder werden schon geprägt. Dann zitiert er ein Buch, das heißt The Drug of the New Millennium, die Droge des neuen Jahrtausends, von einem gewissen Mark Castleman. Der schreibt einiges, es wird geschätzt, dass über 60 Millionen Menschen allein in den USA bis zu einem gewissen Grad süchtig nach Internetpornografie sind. 60 Millionen Menschen, das ist ja, was ist das, ein Fünftel von Amerika, oder? Oder weniger, also ein Viertel. 60 Millionen Menschen bis zu einem gewissen Grad Internetpornografie süchtig sind und dass ihr 9 von 10 Kindern zwischen 8 und 16 Jahren ausgesetzt sind. Also der Internetpornografie sind 90% der 8- bis 16-Jährigen ausgesetzt. 90% dieser jungen Menschen. Jede Variante der Internetpornografie ist für jeden sofort zugänglich, egal welches Alter oder Geschlecht er hat. Niemand ist dagegen immun. Die zerstörerischste Superdroge der Geschichte greift unsere Kinder und Jugendlichen an. Castleman analysiert meisterhaft, wie Pornografie die geistige und geistliche Fähigkeit ihrer Opfer zerstört. Es geht hier um eine Art Fantasiesucht. Er zeigt hier auf, dass der Mensch von der Echtzeit in eine Fantasiesuchtzeit hineinkommt, wo er dann auf einen Punkt kommt. Menschen sprechen davon, dass sie gefangen gehalten werden, an den Bildern kleben, von Lust festgenagelt sind und sich völlig verzehren und außer Kontrolle sind. Man kann sich das nicht vorstellen, was hier offensichtlich geschieht mit Menschen, die hier gefangen werden. Weil es eine Sucht ist, weil das nach immer mehr verlangt. Ja, wie ist das, wie funktioniert das im Gehirn? Sobald jetzt jemand anfängt, sich solche Pornos anzuschauen, verengt das Gehirn seinen Blick unter dem Einfluss eines Erototoxins. Das ist irgendein Stoff. Es wird eine Reaktion ausgelöst, die so stark ist, dass wir keinen natürlichen automatischen Mechanismus haben, um damit fertig zu werden. Das heißt, diese Leute sind süchtig und können aus der Sucht raus. dann kannst du nicht sagen, tu das nicht mehr, der schafft das nicht. Internetpornografie zieht uns aus der Realität in eine Fantasiewelt, in der die Fantasie alles beherrscht. In dieser Fantasiesuchtzeit gibt man die Fähigkeit, klar zu denken auf und verliert den Bezug zur Echtzeit. Also man steigert sich da auf einen Punkt hinein und verliert den Bezug zur echten Zeit. Also für Leute, die das nicht kennen, wie mich, ist das nur ein... Man steht hier daneben und fragt, was ist denn hier los? Aber das geschieht, schreibt dieser Wissenschaftler, von dem er hier zitiert. Solche Leute haben Schwierigkeiten, mit echten Frauen enge Beziehungen aufzubauen, die überhaupt haben sie Schwierigkeiten später im Leben mit ganz normaler Ausübung von geschlechtlicher Verbindung, Geschlechtlichkeit. Und haben sehr schwer im späteren Leben da irgendwie gesund zu werden. Ja, es besteht ein Zusammenhang zwischen Internetpornografie und Menschenhandel. Dahinter steht die Auffassung, dass Frauen eine sexuelle Ware sind. Durch Internetpornografie wird diese Auffassung verfestigt und verbreitet. Das ist leider so. Die Frau als Objekt meiner geschlechtlichen Lüste. Ja, dann hier noch, da gibt es eigentlich von einer Studie die Rede. Da wurde mit 500 Männern und 2000 Frauen gesprochen. Bei den Männern fanden wir absolut keinen Nutzen für die Geschlechtlichkeit in der Ehe, der Pornografie zugeschrieben werden könnte. Das heißt, man hat irgendwie untersuchen wollen, ob das irgendwie Vorteile bringt für ihre Ehe später mit solchen Leuten, die also in solchen pornografischen Sachen drinnen waren und dann da rausgekommen sind. Kein einziger von den Männern konnte sagen, das war irgendwas Positives, im Gegenteil. 30% der Männer, die wir befragten, berichteten, dass es ihrer heutigen Geschlechtlichkeit geschadet habe, dass sie früher in ihrer Jugendzeit Pornografie ausgesetzt gewesen waren. 30 haben das zugegeben. 80% der Männer gaben zu, dass Pornografie für Frauen eindeutig entwürdigend ist. Bei den befragten Frauen berichteten 21%, dass sie als Kinder Pornografie ausgesetzt waren. Ihre Hauptbedenken waren, dass die Verwendung von Pornografie, egal in welcher Situation, verstörend ist. Statt ihre geschlechtlichen Erfahrungen zu verbessern, wurden sie behindert. Pornografie wurde immer als entwürdigend für Frauen betrachtet. Bei allen Frauen haben sie das als entwürdigend betrachtet. Hier noch zwei, drei Punkte. Die zerstörerischen Folgen der Pornografie. Der Wunsch des Benutzers nach sexueller Intimität nimmt ab. Also das Intime, der Wunsch nach Intimität nimmt ab. Solche Leute, viele von denen haben Schwierigkeiten bekommen in der Arbeit. Es hat sich also ausgewirkt auf ihr normales Leben, bei vielen kam es zur Kündigung. Viele Stunden, in denen sich alles um Pornografie dreht, können auch zu emotionalen Störungen wie Irritabilität und Depressionen führen, also Verstörtheit. Pornografiesucht kann zu einer Eskalierung des Problems führen. Ja, und so weiter. Es kann zu einem Doppelleben führen, führt es oft, also in der Ehe, Doppelleben in der Ehe, man ist verheiratet und ist trotzdem im Internet bei solchen Dingen und kann zu einem Doppelleben führen, dass man auch ein heimliches Sexualleben oder Doppelleben, dessen ganzen Ausmaß nur Süchtige kennen. Der Süchtige ist nicht in der Lage, mit der Pornografie aufzuhören. Also je mehr man so liest, desto mehr Angst bekommt man von dem. Das ist jetzt rein weltlich, rein also die Argumente waren jetzt sehr weltlich von der Bibel her gesehen, möchte ich jetzt doch noch einiges hier lesen. In Epheser 5 lesen wir, Epheser 5, Vers 3. Unzucht und alle Unreinigkeit oder Habsucht werde bei euch nicht einmal genannt. Also das soll so sein in der Gemeinde Jesu unter den Heiligen, dass man es nicht mal für, dass es nicht mal nötig sein sollte, über diese Dinge zu sprechen. Warum? Weil sie nicht vorkommen. Leider ist das nicht der Fall. Auch in Ephesus war es nicht der Fall und auch Korinth nicht. Aber Paulus sagte, Unzucht und alle Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal genannt werden, so wie es sich für Heilige geziemt. Heilige. Auch Schändlichkeit und albernes Gerede und Witzelei, was nicht angebracht ist. Also hier ist von einer Witzelei die Rede, die natürlich auf Kosten des anderen und die schadhaft ist. Es geht hier nicht darum, dass man nicht grundsätzlich nicht mal auch humorvoll sein darf. Im Gegenteil, das ist sogar sehr auflockernd. Aber hier geht es um albernes Gerede. Dumme Dinge, Blödsinn, sagen wir auf Österreichisch. Denn von diesem seid ihr in Kenntnis, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger Erbteil hat im Königreich Christi. Ein Habsüchtiger ist ein Götzendiener, sagt er hier im Klammersatz noch. Hier geht es um Unzüchtige, Unreine und Habsüchtige. Unzucht, ich habe gemerkt, dass viele Christen nicht klare Vorstellungen haben von Unzucht. Unzucht ist jegliche geschlechtliche Betätigung außerhalb der Ehe, ob verheiratet oder nicht verheiratet. Paulus sagt, wegen der Unzucht habe jeder seine eigene Frau und jede Frau habe ihren eigenen Mann, wegen der Unzucht. Und dann ist die Frage, ja, wie kommt man dann zum eigenen Mann und zur eigenen Frau? Nicht dadurch, dass man einfach zusammenlebt, sondern er sagt dort in 1. Korinther 7, wie man zum eigenen Mann und zur eigenen Frau kommt. Man muss heiraten. Es geht nur durch Heiraten. Da sagt er in Vers 9, sind sie aber nicht selbst ihrer mächtig, sollen sie heiraten. Denn es ist besser zu heiraten, als zu glühen. Er sagt hier, die Lösung ist nicht einfach sich irgendwie abreagieren oder irgendwie mit jemandem zusammenziehen. Die Lösung ist heiraten. Also diese zwei Möglichkeiten. Das ist übrigens die klarste Stelle im Neuen Testament, die zeigt, dass die Schrift, dass die Ehe beginnt nicht mit einem geschlechtlichen Akt, sondern die Ehe beginnt mit Heiraten. Und dann folgt geschlechtlicher Akt. Das ist wichtig, dass wir das unseren Kindern von der Schrift her ganz klar zeigen können. Er sagt, wegen der Unzucht habe jeder seine eigene Frau. Das heißt, wenn ich nicht meine eigene Frau habe, aber eine Frau berühre, ja, in diesem Sinne, dann ist es Unzucht. Was die Punkte betrifft, über die ihr mir geschrieben habt, es ist gut für einen Mann, eine Frau nicht zu berühren. Berühren ist hier in einem besonderen Sinn gesprochen. Berühren geht hier um geschlechtliches Berühren, denn damit beginnt die Geschlechtlichkeit, geschlechtliche Betätigung. Und er sagt hier, wegen der Unzucht habe jeder seine eigene Frau und jede Frau habe ihren eigenen Mann. Also der einzige Weg ist innerhalb der Ehe und die Ehe, die entsteht nicht durch geschlechtliche Betätigung, sondern die Ehe entsteht durch Heiraten. Und was Heiraten ist, erklärt die Bibel an vielen, vielen Stellen. Es ist ein öffentlicher Akt, wo die Gesellschaft jetzt weiß, die zwei sind jetzt verheiratet. Also das ist in jeder Gesellschaft geklärt, sogar bei den Zigeunern gibt es Hochzeiten. Also das ist das eine hier. Ich war ja im Epheser 5. Ich lese weiter in Epheser 5. Also der Unzüchtige wird das Reich Gottes nicht erben. Das macht ganz klar, dass wenn jetzt jemand zusammenlebt, einfach so. Also junger Mann, junge Frau leben einfach zusammen und sagen, sie sind aber gläubig. Das geht nicht, sagt die Schrift. Es geht nicht. Die müssen Buße tun, die können das in Ordnung bringen, das ist keine Frage, sie können heiraten, Buße tun, heiraten oder Buße tun, auseinandergehen. Das gibt Vergebung, wunderbar. Aber diese Sache kann nicht geduldet werden und geht nicht. Die Bibel sagt, solche Unzüchtige haben kein Erbteil im Königreich Christi und Gottes. Das heißt, sie kommen nicht dorthin. Sie werden nicht das Königreich Christi und Königreich Gottes ererben. Niemand betrüge euch mit leeren Worten, denn wegen dieser Dinge kommt der Zorn Gottes auf die Söhne des Ungehorsams. Also die Gemeinde Jesu darf es nicht zulassen, dass jemand sagt, er sei gläubig, er sei oder ich sage, er ist getauft und er ist gläubig, er sagt, er lebt mit dem Herrn, aber er zieht mit jemandem zusammen und sie leben wie in einer Ehe, aber doch außerhalb der Ehe, sie sind nicht verheiratet. Ja. Dann gelten sie als Unzüchtige und Unzüchtige haben kein Erbteil im Königreich Gottes und die Gemeinde muss ihnen das sagen und wenn sie nicht reagieren, muss die Gemeinde ihnen die Gemeinschaft entziehen. 1. Korinther 5 wird es wortwörtlich erwähnt. 1. Korinther 5, Vers 9. Ich habe euch nicht geschrieben, dass ihr nicht mit unzüchtigen Umgang, überhaupt nicht mit Vers 9. Ich schrieb euch in dem Brief, nicht mit unzüchtigen Umgang zu pflegen. Und zwar nicht überhaupt mit den Unzüchtigen dieser Welt oder mit den Habsüchtigen und Räuberischen und Götzendienern, denn dann müsstet ihr aus der Welt hinausgehen. Aber nun schreibe ich euch, nicht Umgang zu pflegen, wenn jemand sich einen Bruder nennen oder bezeichnen lässt und ein Unzüchtiger ist oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Schmäher oder einer, der sich berauscht, also ein Trinker oder ein Räuberischer. Mit einem solchen nicht einmal zu essen. Also er hat ihnen geschrieben, mit solchen Leuten nicht einmal zu essen. Nicht einmal, er spricht hier von Essen im Sinne von Gemeinschaft pflegen. Ja. Er spricht hier nicht von, dass die Eltern mit ihren Kindern nicht mehr essen dürfen. Das geht hier nicht um Familie und Familienleben, sondern es geht hier um Gemeinschaft pflegen. Essen ist ein Ausdruck von herzlicher Gemeinschaft. Und wenn das nicht das Thema ist, das man anspricht, die Sünde, wenn das nicht das Thema ist, dann gibt es kein Treffen, dann gibt es keine Gemeinschaft. Natürlich gibt es Gemeinschaft, wenn ich sage, ich möchte mit euch reden über dieses Thema. Dann muss ich Gemeinschaft haben, das heißt, dann muss ich hingehen und dann müssen wir gemeinsam uns hinsetzen und die Bibel untersuchen. Das ist klar. Aber über das hinaus gibt es keine Gemeinschaft. Das heißt, die Gemeinde entzieht solchen Menschen den Umgang. Die dürfen nicht, weil sie sich Christen nennen. Oder sie sagen, sie sind Christen, aber sie leben in Unzucht. Oder in offensichtlichem Götzendienst oder in offensichtlicher Lästerung, wo sie schlecht reden über Christus oder über die Christen und sie schlecht machen. Das sind alles solche Leute, wo man sich zurückziehen muss. Und die ganze Gemeinde ist aufgefordert. Nicht die Ältesten machen das, sondern die ganze Gemeinde zieht sich zurück, damit diese Menschen aufwachen, damit diese Menschen merken, das ist nicht erlaubt. Warum sage ich das? Vielleicht sagt sie, ja, das ist eh klar. Das ist nicht mehr klar. Das ist leider nicht mehr eh klar. Meine Frau und ich, wir haben in der Schweiz die Erfahrung gemacht, dass man mit einem Prediger gesprochen hat. Sie hat telefoniert mit einem Prediger und hat ihm gefragt, wie das eigentlich ist in seiner Gemeinde, wenn Ungläubige da gemeinsam auf Urlaub fahren. Solche, die sich gläubig nennen, aber Pärchen sind, aber nicht verheiratet und gemeinsam auf Urlaub fahren. Oder wie das ist, wenn die gemeinsam zusammenleben. Und was sie da dagegen tun, dann hat er gesagt, ich glaube, Sie haben da irgendwie ein Problem, der Herr Jesus ist barmherzig und der Herr Jesus ist gnädig und wir müssen geduldig sein mit den Leuten, wir können die nicht so schnell überfahren und so weiter. Denke ich mir, ich höre nicht, das war der Prediger, der hier gesprochen hat von einer freikirchlichen Gemeinde. Also heute werden da die Konturen vermischt. Und das alles geschieht deshalb, weil wir so viel mit Sünde zu tun haben, in der Welt ist es sowieso so angefüllt und jetzt kommt das in die Gemeinde und schön langsam, ganz langsam es gibt immer einen Schritt mehr. Ja? Ah ja, die fahren auf Urlaub, aber sie haben ja nichts zusammen. Ja, weil sie haben nichts zusammen, aber wohnen im gleichen Hotel, wie geht denn das? Ja, wir schaffen das schon. Ja. der schafft sowas. Außerdem ist das Zeugnis sowieso dahin. Wer sowas macht, der muss zur Rede gestellt werden, muss Buße tun und muss ganz klar, gekennzeichnet werden, das muss darüber gesprochen werden. Wenn er Buße tut, gibt es Vergebung, wunderbar, aber das darf nicht geduldet werden in den Gemeinden. Und ich sage das, weil das kommt mehr und mehr in unsere Gemeinden. Wir waren in Epheser 5. Epheser 5, Vers 5. Seid in Kenntnis, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger Erbteil hat im Königreich Christi und Gottes. Niemand betrüge euch mit leeren Worten, denn wegen dieser Dinge kommt der Zorn Gottes auf die Söhne des Ungehorsams. Werdet also nicht ihre Mitteilhaber, denn ihr wart einst Finsternis, nun aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt stets wie Kinder des Lichts. Denn die Frucht des Lichtes oder Frucht des Geistes besteht in aller Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit und prüft dabei, was dem Herrn angenehm ist. Seid nicht mitbeteiligt an den unfruchtbaren Werken der Finsternis, vielmehr aber deckt sie auch auf. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist schändlich auch nur zu sagen. Es ist schon schändlich, darüber reden zu müssen. Und dazu gehört die ganze Internetpornografie, all das, was man im Internet mit einem Klick anschauen kann, Bilder. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist schändlich auch nur zu sagen. Das alles aber wird geoffenbart, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar gemacht wird, ist Licht. Das bedeutet, dass wir als Christen hier in ganz besonderer Weise gefordert sind. Und man muss mit den Kindern darüber sprechen. Wir müssen das kommunizieren. Wir müssen eine gesunde Lehre über Geschlechtlichkeit haben in den Gemeinden und eine gesunde Lehre in den Familien, mit den Kindern je nach Alter bezogen. Geschlechtlichkeit ist gut, ist eine gute Gabe, hat ihren Platz, hat ihren Rahmen. Und was in der Welt gemacht wird, ist, es wird das Schöne der Geschlechtlichkeit wird durch den Schmutz gezogen und wird von der Beziehung losgelöst. Es ist also die Lust losgelöst von der persönlichen Beziehung zwischen Mann und Frau. Das wird dann ein Objekt, ein Ding oder ein Befriedigungsmittel oder solche Sachen. Und das ist das Schlechte. Geschlechtlichkeit ist ganz eingebunden in eine enge Beziehung von zwei Personen, die sich Treue geschworen haben, ihr Leben lang. Dort hinein gehört es, das ist der Rahmen, und dort dürfen wir genießen. Gott ist überhaupt nicht gegen das Genießen. Man darf sich aber auch nicht zu viel erwarten, dass man meint, das ist das Leben schlechthin. Nein, das Leben ist Christus. Das Leben ist nicht die Geschlechtlichkeit, das Leben ist auch nicht das Essen. So schön Essen und Trinken ist, Essen ist aber nicht das Leben. Sondern wir genießen es, aber wir kennen die Grenzen. Genauso ist es mit der Geschlechtlichkeit. Wir haben ja zwei Punkte im Körper, wo wir ganz stark genießen. Ja, das ist im Gaumen und bei den geschlechtlichen Teilen. Und da hat Gott besonders viele Nervenzellen gegeben und das macht uns Freude. Aber es gibt Überreizung und es gibt Sattheit und es gibt Zeiten, wo das aufhört oder es gibt Zeiten zu verzichten. Alles hat seine Zeit. Es gibt Zeiten zu genießen, es gibt Zeiten zu verzichten. Prediger 3 sagt uns das. Geschlechtlichkeit in der Ehe formt den Charakter, weil beide Partner lernen müssen, manchmal die eigene Befriedigung aufzuschieben, zurückzustellen, sich bemühen, dem Ehepartner Befriedigung zu schenken. Um Geschlechtlichkeit auszuüben, brauche ich den Heiligen Geist als Christ. Das heißt, in allem, was ich tue, brauche ich den Heiligen Geist. In allem, was ich tue, muss ich lernen, es mit Gott zu tun und aus der Kraft und aus der Gnade Gottes zu tun. In der Welt wird es alles losgelöst. In der Welt wird auch die Geschlechtlichkeit losgelöst vom Kinderkriegen. Das sind Programme, die da laufen unter den Neomarxisten. Man will Geschlechtlichkeit nur noch Genuss und Kinder kriegen, das kann man, da gibt es ja genug Möglichkeiten, wie man Kinder kriegt, oder? Man kann das ja irgendwie, Kinder ist ja heute kein Problem mehr, man kann ja Samen sammeln und man kann sich Samen einpflanzen lassen und alles Mögliche, ja. Heute wird es, also will man das bewusst trennen. Und dann, so wird zerstört. Da noch ein Zitat. Es ist unsere Aufgabe, der Geschlechtlichkeit das erlösende Licht des Evangeliums zu bringen. Dafür befürworten und suchen wir eine Geschlechtlichkeit, die Freude bringt, die nicht ausbeutet, die respektvoll ist und die Gottes schöpferischer Absicht entspricht. Ich habe mir, jetzt muss ich schnell den Computer nehmen, ich habe mir gestern da noch ein paar Dinge notiert, die ich hier noch weitergeben möchte. Einiges, das eine ist einmal ein Schutz, der Schutz vor Internetpornografie. Es gibt, wie gesagt, gestern schon habe ich erwähnt, es gibt Schutzfilter. Ich habe mir die auch, einige habe ich selber, also das K9 habe ich gestern schon erwähnt, K9 Web Protection. Das ist gratis zu installieren, sehr einfach und sehr gut. Gibt es verschiedene Einstellungen. Jetzt gibt es übrigens auch schon dieses K9 für iPhone, iPad und iPod, habe ich gestern entdeckt. Das kann man sich herunterladen. Man braucht es nur unter Google eingeben, K9 für iPhone und iPad oder iPod. Und dann kann man sich das auch runterladen. Cyber Patrol, also CYBER, Patrol, Cyber Patrol, ist auch so ein sehr gutes, allerdings das kostet etwas, habe ich gesehen. Dann gibt es das andere, das heißt charakterlink.net, mit dem kann man pornografisches Material gezielt ausblenden und so weiter, wie bei den anderen auch. Wie kann man sich vor Internetpornografie schützen? Erstens, den Herrn Jesus lieben über alles. Das ist wohl das Wichtigste. Den Herrn Jesus lieben über alles. Sich nicht selber zu viel zutrauen, wer da meint, er stehe, sehe zu, dass er nicht falle. Wir müssen Acht geben, dass wir nicht meinen, wir stehen alle über den Dingen. Wir stehen nicht, wir sind alle Söhne Adams und Töchter Evas. Den Herrn Jesus über alles lieben, sein Wort lieben, das Gebet lieben, die Beziehung zu Gott pflegen. Das ist die Grundlage. Dann das Zweite ist, wer merkt, er ist gefährdet oder er wurde schon gefährdet, dass man verzichtet. Verzichtet auf das Internet, soweit man kann. Das heißt, manche können es sich leisten, ganz aufs Internet zu verzichten. Manche, der da Probleme hat, der da drin steckt, sollte auch bereit sein. Wenn der Herr Jesus gesagt hat, wenn dein Auge dein Problem ist, dann reiß es heraus. Muss man ja nicht gerade da anfangen. Das ist das letzte Mittel, würde ich sagen, oder? Die Augen rausreißen. Aber man könnte andere Mittel geben, zum Beispiel das Internet abmelden. Das kostet nicht so viel Schmerzen jedenfalls und kostet auch nicht viel Geld. Ja? Internet abmelden. Wer ein Problem hat, dann lieber kein Internet, als hier weiter so stark gefährdet zu sein, wenn man nicht loskommt. Ja, und dann, also Buße natürlich, das ist das Wichtigste. Ich muss Buße tun vor dem Herrn. Ich muss dem Herrn alles bekennen. Und da ist es eben wichtig, dass wir dann auch Geschwister suchen, und mit Geschwistern, mit reifen Christen drüber sprechen und gemeinsam beten und dass die Sünde bekennen einander, denn das ist wirklich eine Hilfe. Gerade die heimlichen Sünden, was die heimlichen Sünden betrifft, wo man nicht loskommt, ist es ganz wichtig, Geschwister zu suchen, mit ihnen zu sprechen. Sag, du, ich habe hier ein Problem. Und das hilft allein schon die Aussprache. Aussprache, das gemeinsam ins Gebet gehen und dann hat man jemanden, der weiß jetzt Bescheid, der betet jetzt auch dafür und der fragt mich dann nächste Woche nach und übernächste Woche auch und so. Und da hat man jetzt jemanden, wo man sich ein bisschen verantwortlich fühlt Man führt hier nicht einen einsamen Kampf, sondern man hat hier die Hilfe der Gemeinde Jesu. Hier ein Bruder oder eine Schwester des gleichen Geschlechts, bitte. Wenn man verheiratet ist, muss man mit dem Ehepartner unbedingt drüber sprechen. Es gibt viele verheiratete Christen, die da Probleme haben und nicht sprechen mit dem Ehepartner. Über die geschlechtlichen Bedürfnisse sprechen, überhaupt über Geschlechtlichkeit schauen, ob man nicht dann gemeinsam in die Seelsorge gehen kann und schauen, ob man nicht hier Hilfe bekommt. Das muss ja einen Grund haben. Und es gibt wirklich ganz praktische Hilfe für Ehepaare, die hier Schwierigkeiten haben. Oft ist es so, dass der Mann Schwierigkeit hat. Der Mann ist hier anders gelagert als die Frau, aber es gibt auch Frauen. Ich habe in der Seelsorge das Gegenteil erlebt. Da hatte die Frau die Schwierigkeiten, der Mann nicht. Also die hat sich, war halt einfach so. Ja. Dann die Aussprache. Der nächste Punkt ist, beschäftige dich mit etwas anderem. Diene dem Herrn. Wenn dich tagsüber solche Gedanken erwischen, dann versuch, unter Menschen zu kommen. Versuch, lies die Bibel. Versuch, dich anders zu beschäftigen. Und konzentriere dich darauf, dem Herrn zu dienen. Wenn wir in dem Dienst des Herrn stehen, dann haben wir keine Energien und Zeit und Kraft und Muße, um uns mit unseren Lüsten abzugeben. David war nicht im Kampf, als er verführt wurde. David war zu Hause und hat nichts getan, während die anderen im Krieg gestanden sind und gekämpft haben, als er verführt wurde, 2. Samuel Kapitel 11. Hätte er gekämpft, hätte er nicht Ausschau gehalten nach nackten Frauen. Zweiter Timotheus 2, Vers 2, ein weiterer Punkt, heißt in der Bibel, fliehe die Lüste der Jugend. Das ist nicht nur für Jugendliche geschrieben. Die Lüste der Jugend sind die Lüste, die man besonders stark in der Jugend hat, aber auch im Alter kann man es haben und hat man sie ja auch. Fliehe die Lüste der Jugend. Konzentriere dich auf Gott. Fliehe die jugendliche Lüste, sondern konzentriere dich, strebe nach Gerechtigkeit, Glaube, Liebe, Friede, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Also, wenn ich merke, dass diese Bilder, es gibt Fernsehsendungen, es gibt Werbesendungen, es gibt Zeitschriften und so weiter, die mich alles da reinreißen, dann muss ich mich fernhalten von dem. Überhaupt ist es aber kein Schade, den Fernseher zu vermeiden. Ich bin so froh, dass wir bis heute keinen Fernseher haben. Keinen Fernsehanschluss, muss ich sagen, haben. Ja. Dass wir frei sind von dem. Und ich möchte mein ganzes Leben lang keinen haben. Ich möchte mir keinen zulegen. Die Nachrichten, die brauche ich schon nicht. Die bekomme ich schon irgendwo. Außerdem sind sie nicht immer so interessant, dass man Stunden damit verbringen muss. Man sagt ja oft, ja, wegen den Nachrichten kaufe ich mir einen Fernseher. Ich brauche nicht einen Fernseher für die Nachrichten. Wenn ich wirklich Nachrichten haben will, dann kann ich mir da in 5 Minuten die wichtigsten Nachrichten in der ganzen Welt, die wichtigsten Schlagzeilen lesen und dann weiß ich auch Bescheid. Nachrichten sind ja heute sowieso Unterhaltungssendungen. Habt ihr gewusst, dass das Wetterbericht ist auch eine Unterhaltungssendung? Wenn ich Wetter wissen will, brauche ich nicht mal eine Minute, wenn ich den Wetterbericht wissen will. Aber wenn ich im Fernsehen habe ich 10 Minuten, in der Schweiz ist das überhaupt interessant. Da hast du 10 Minuten Wetterbericht und die Frau erklärt dir alles Mögliche und sie ist so und so gekleidet und sie tanzt da vor dir herum und so. Und was soll das, denke ich mir? Eigentlich wollte ich das Wetter haben. Ja. Fliehe die jugendlichen Lüste. Das sind die Lüste, die man in der Jugend hat, bezieht sich aber für jedes Alter. In jedem Alter sind die da. Bei dem einen stärker, bei dem anderen schwächer, da sind die Menschen verschieden. Man kann sie aber fördern oder zurückstellen. Überhaupt muss man Acht geben in der Nacht. Nicht in der Nacht alleine da, jetzt bin ich frei und jetzt niemand sieht mich und jetzt könnte ich noch schnell ein bisschen im Internet surfen. Nicht machen. Kleidung kann auch eine Verführung sein. Übrigens, das wäre mal ein Thema, das würde ich euch gerne mal empfehlen. Thema Kleidung, habe ich gemerkt, ist bei vielen Christen ein Tabuthema. Das heißt, man spricht nicht mehr über Kleidung. Ich frage mich, warum? Warum soll man eigentlich nicht über Kleidung sprechen? Die Bibel spricht einiges über Kleidung. 1. Mose 3, da war Adam und Eva haben sich bekleidet, um ihre Nacktheit zu bedecken. Und Gott hat gesagt, diese Kleider genügen nicht. Das, wie sie sich gekleidet haben, hat Gott gesagt, das ist nicht Kleidung. Jetzt zeige ich euch, was Kleidung ist. Und hat er ihnen einen Mantel gegeben, eine Verhüllung. Aha, jetzt lerne ich was. Kleidung ist Verhüllung. Aha, Kleidung ist nicht Taucheranzug. Das ist Verhüllung. Und Sachen, die nicht bekleidet sind, darauf schauen die Menschen. Ja? Was ist nicht bekleidet? Mein Gesicht ist nicht bekleidet. Die schauen aufs Gesicht. Ja? Jetzt muss ich schauen, was ich sonst nicht bekleide. Wenn ich sonst noch andere Sachen nicht bekleide, dann werden die Augen dorthin gehen. Ja? Die Hände sind auch nicht bekleidet. Das ist auch gut, wenn sie da hinschauen, denn die braucht man manchmal beim Reden oder sonst, auch der Praxis halber, klar. Aber man muss Acht geben, warum kleidet man sich so und so? Das Thema Nacktheit, ich habe gemerkt, ganz wenig wird darüber gesprochen. Aber es ist ein Thema, das uns so beschäftigt. Die jungen Menschen, das ist so ein Thema, schon ein starkes Thema. Und Kleidung ist ein Thema, das einen fast jeden Tag beschäftigt. Man steht jeden Tag in der Früh auf und überlegt sich, was soll ich heute kleiden? Was soll ich mir anziehen? Ich sage nur, das wäre ein Thema, das würde ich sehr empfehlen, dass man mal ein Bibelstudium macht. Was sagt eigentlich die Bibel über Kleidung? Ich habe das mal angefangen. Und ich wurde nicht fertig. Das waren Stellen über Stellen und ich dachte, Mensch, da werde ich ja nie fertig über das Thema. Aber das war sehr, sehr hilfreich. Ich wurde dann in einer Gemeinde gefragt, in Wetzikon. Die haben mich gebeten, ich soll an zwei Abenden in einer Bibelstunde, so versetzt, sollte ich sprechen über das Thema Kleidung. Und das hat mich dann so viel geholfen, dass ich mal von der Schrift her, von der Bibel her das Thema aufarbeite. Mir selber hat es geholfen, den anderen Geschwistern hat es dann auch geholfen. Wir haben keine Kleiderordnung festgelegt, aber wir haben Prinzipien festgestellt in der Schrift. Und das ist so hilfreich. Die jungen Menschen vor allem brauchen das. Es ist ja oft bei jungen Mädchen noch wichtiger als bei jungen Burschen. Ich meine, auch junge Burschen haben, manchen ist es sehr, sehr wichtig, wie man sich kleidet. Aber bei Mädchen ist es sicher ein ganz großes Thema. Und die Frage ist, was wollen wir eigentlich? Wenn wir nicht predigen über das Thema Kleidung, dann werden unsere Leute, und ich rede jetzt von jungen Leuten vor allem, dann werden unsere jungen Leute werden genau das anziehen, was die Mode ihnen vorgibt. Und wer bestimmt eigentlich die Mode? Ich habe gelesen in einem Buch, die meisten Modeschöpfer sind schwule Männer. Die bestimmen, was wir anziehen. Stellt euch das mal vor. Jetzt weiß man, warum manche Hosen so und so geschnitten und gefärbt mit diesen Aufhellungen, das ist ja jetzt gewaltig, was da alles gemacht wird. Wenn man sich mal bewusst wird, was wird hier, worauf wird hier die Betonung gelegt, was wird hier herausgestrichen bei der Kleidung. Ja? Enge Kleidung natürlich muss es sein, sagen die. Die haben ganz gewisse Vorstellungen und die kriegen das durch. Die ganze Welt kleidet sich so, wie die wollen. Ja? In Amerika sind die meisten Modedesigner Homosexuelle. Und Lesben. Christen sollten sich also schon über dieses Thema Gedanken machen, weil die Frauen verstehen das vielleicht nicht so, aber die Männer verstehen das Thema, verstehen das, was ich jetzt sage, weil wir Männer sind ganz stark visuell orientiert und uns macht das zu schaffen, wenn eine Frau so und so gekleidet ist. Eine Frau macht das nicht zu schaffen, wenn ein Mann so und so gekleidet ist, aber uns macht das schon so zu schaffen und wir denken uns halt, naja, das ist die Welt, wir mit der Zeit lernt man halt auf den Boden zu schauen oder woanders hinzuschauen, ja, oder auf das Gesicht allein zu schauen und nicht auf die anderen Teile. Aber es ist eine ganz schwierige Sache und Christen sollten da unter sich besonders mit Vorbild vorausgehen. Auch die älteren Christen sollten Vorbild sein für die Jüngeren, wie man sich kleidet, dass man nicht aufreizend ist für andere. Und ich denke, das wäre ein ganz wichtiges Studium, wenn man das mal durchgeht. Also, ich habe hier mal, Kleiden kommt von Gott. Ich sage ein paar Titel meines Vortrags, den ich hatte. Kleider sind zur Bedeckung oder Verhüllung der Scham. Ihr habt da überall ganz viele Bibelstellen gehabt. Kleider sind zum Schutz vor Kälte und vor anderen Menschen. Es gibt Kleidung, die nicht als Kleidung gilt. 1. Mose 3. Kleidung verlangte ein Opfer. Die Kleidung, die Gott gegeben hat, hat ein Opfer verlangt. Und das zeigt die Wichtigkeit der Kleidung. Kleider machen Aussagen, wer ich bin und was ich von mir selbst halte, ob ich überhaupt was von mir halte, ob ich ordentlich vom Charakter bin oder nicht. Kleider zeigen, wie ich über mich selbst denke, wie ich mich selbst auffasse, hauptsächlich als Körper oder hauptsächlich als Persönlichkeit. Es gibt Menschen, die fassen sich selbst auf in erster Linie als Körper. Und das merkt man auch an ihrer Kleidung. Das Wichtigste ist der Körper. Ja. Deshalb macht man ganz lange Körperpflege. Geistpflege, das ist dann irgendwann zum Schluss, bevor man einschläft und dann am Abend. Aber Körperpflege ist ganz wichtig am Morgen. Kleidung zeigt, was ich von meinem Schöpfer halte. Kleidung zeigt, wie wichtig mir ein Ereignis ist. Zu gewissen Ereignissen kleide ich mich besonders. Oder? Wenn mir die Versammlung ein wichtiges Ereignis ist, dann werde ich mich bei der Versammlung zu Gott hin anders kleiden als am Fußballplatz oder in der Arbeit. Kleidung zeigt, welchen Geschlechts ich bin. Das muss man heute dazu sagen im Zeitalter der Gender Mainstreaming sowieso. Die Kleidung zeigt, ob ich ein Mann oder eine Frau bin. Also früher gab es nämlich Männerkleider und Frauenkleider. Heute, naja. Also es gibt hier Prinzipien, zur Ehre Gottes, geziemend, ehrbar, würdig, heilig, einfach, bescheiden, schamhaft, keusch, die Aufmerksamkeit nicht auf meine Körper richtend, unanstößig. Also es gibt hier sehr, sehr viele Prinzipien über Kleidung. Ich sage nur, das wäre mal ein Thema, das ich vorschlagen würde zum Bibelstudium. Und dann kann man, wenn man Bibelstudium betreibt, dann kann man dann darüber predigen, und zwar biblisch predigen. Das ist ja wichtig auf dem Gebiet. Nicht irgendwie welche Meinungen, sondern was sagt eigentlich die Bibel? Wie denkt die Bibel über diese Sache?